In der Apostelgeschichte wird uns erzählt, wie der Evangelist und Diakon Philippus dem äthiopischen Finanzminister begegnet, der gerade aus Jerusalem kommt und in der Schriftrolle des Buches Jesaja liest. Ziemlich direkt und ich finde immer auch ein bisschen frech, vielleicht sogar unfreundlich, fragt er doch glatt diesen hohen ausländischen Minister: Verstehst du auch, was du liest? Und als er das dann verneint, fängt Philippus an, es ihm zu erklären. Und so ähnlich direkt wollte ich dich jetzt mal fragen, heute Morgen: Verstehst du auch, was du singst? Das ist eine Frage, die, glaube ich, öfter mal angebracht wäre. Wir singen, glaube ich, viel zu oft Lieder, ohne uns bewusst zu machen, was wir da singen. Aber jetzt gerade mal zu dem Lied, was wir gerade gesungen haben. Wie soll ich dich empfangen? Verstehst du auch, was du da gesungen hast? Nun soll eine Predigt natürlich nicht irgendwelche Lieder auslegen. Das ist auch nicht der Sinn von einer Reihe, wo es um Adventslieder geht. Es geht nicht in erster Linie um die Lieder, die jetzt ausgelegt werden. Nein, die Lieder, die wir singen, die sind ja selber Auslegung. Die sind ja entstanden, weil Menschen das, was sie mit Gott erlebt haben und das, was sie in der Bibel finden, in eine poetische, dichterische Form bringen und auch musikalischen Ausdruck geben wollen. Deswegen werden wir heute immer wieder auch auf Verse und Aussagen dieses Adventsliedes zu sprechen kommen. Aber die eigentliche Grundlage dieser Predigt ist nicht das Lied, sondern es sind die Bibeltexte, die diesem Lied zugrunde liegen. Also zurück zu unserer Frage: Verstehst du auch, was du singst? Ich möchte nochmal die erste Strophe zitieren. Wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir? O aller Welt Verlangen, o meiner Seele Zier. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Dieses Lied stammt aus der Feder von Paul Gerhardt, einem Pfarrer und Theologen des 17. Jahrhunderts. Er hat es im Jahr 1653 geschrieben und er hat es ganz bewusst gedichtet, um damit das Kirchenjahr zu beginnen. Das sollte am ersten Advent gesungen werden. Also wir sind ziemlich gehorsam. Dass wir jetzt mit dem Text eines Liedes, das so alt ist, über 350 Jahre alt, an der einen oder anderen Stelle unsere Schwierigkeiten haben, ist ganz normal. Sowas wie ergötzen, das weiß heute keiner mehr, ja, was das heißt. Oder die Fackel beisetzen. Gerhard fragt hier in dieser ersten Strophe, wie man sich auf die Begegnung mit Jesus vorbereiten kann. Und wie wir uns darauf vorbereiten können: Einmal ihm heute im Alltag zu begegnen und dann ihm zu begegnen, wenn er einmal wiederkommen wird. Das ist ja das, was Advent eigentlich heißt. Es wird jedes Jahr gesagt, ich weiß, und jeder von euch weiß das. Aber Advent, das heißt, er kommt. Das ist lateinisch. Und ich glaube, dass es drei verschiedene Ereignisse sind, die man damit beschreiben kann. Das erste ist, einmal ist es natürlich der Advent, weil das Kommen von Jesus war in der Vergangenheit, als Jesus in Bethlehem zur Welt kam. Darauf steuern wir ja zu an Heiligabend und Weihnachten. Aber dann zweitens bedeutet Advent auch immer, dass Jesus heute kommen will, nämlich in dein Leben. Und es bedeutet drittens, dass Jesus einmal wiederkommen wird als Herr der ganzen Welt. Er kam, er will heute kommen und er wird einmal kommen. Und um diese zweite und dritte Bedeutung des Advent besonders geht es bei Paul Gerhardt in seinem Lied, in diesem Lied. Die hängen ja auch untrennbar miteinander zusammen. Denn nur wenn ich Jesus heute begegne, wenn er heute in meinem Leben Herr ist, kann ich richtig vorbereitet sein auf den Jesus, wenn er wiederkommt. Und so betet Paul Gerhardt hier: O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Was heißt das denn? Also jemand die Fackel beisetzen. Würden wir heute sicher nicht mehr sagen. Das bedeutet, das, was wir heute sagen, mit jemand ein Licht aufgehen lassen. Lass mir ein Licht aufgehen, Jesus. Lass es mich verstehen. Das ist die Bitte, Jesus, hilf mir doch zu verstehen, was dir gefällt. Oder um es mit Paul Gerhardts Sprache zu sagen, was ihn ergötzt. Was ihm Spaß macht, Freude macht, was ihm gefällt. Und das ist die Frage, wie können wir uns auf die Begegnung mit Jesus heute und auf die Begegnung mit Jesus bei seiner Wiederkunft vorbereiten. Und damit bin ich auch bei meinem ersten Punkt heute. Advent ist die Zeit der Vorbereitung. Jesus hat seine Jünger und damit auch uns geradezu dazu aufgefordert, bereitet euch vor. Seid bereit, dass ich wiederkomme. Seid bereit, denn ihr wisst nicht, wann das sein wird. Und ich lese uns mal Markus 13, Verse 28 bis 37. Denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Wir würden heute vielleicht sagen, guckt euch den Apfelbaum bei uns, wir haben so einen im Garten, ja, guckt euch den Apfelbaum an. Wenn da aus den Blüten so ganz kleine erste Äpfelchen werden, weiß ich, jetzt ist bald Sommer. Genauso ist es, sagt Jesus, genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen, dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohns nahe bevorsteht. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel. Nicht einmal der Sohn. Nur der Vater weiß es. Seht euch also vor und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Mann, der verreist. Bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu. Das war in meiner letzten Predigt ein bisschen das Thema. Dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. Darum seid wachsam. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend oder um Mitternacht. Ob beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Seid wachsam, damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafend antrifft. Ich sage es euch und sage es allen, seid wachsam. Also auf der einen Seite sollen wir die sogenannten Zeichen der Zeit beobachten und beachten. Und so wie man bei einem Feigenbaum oder von mir aus bei einem Apfelbaum sehen kann, wann der Sommer kommt, so ist das auch hier. Wir können also uns durchaus vorbereiten, bereit sein, aber auf der anderen Seite können wir nicht vorausberechnen, wann das genau sein wird. Merken wir auch, manchmal ist im April schon so warm, dass man denkt, jetzt ist Sommer da. Ne? Und dann kommt aber noch Mai, Juni und es wird nochmal richtig kalt. Ja, manchmal kommt sogar das Sommer gar nicht richtig. Also okay, Zeit und Stunde wisst ihr nicht, sagt Jesus. Ihr könnt grobe Dinge sehen, ihr könnt die Zeichen der Zeit sehen, aber Zeit und Stunde nicht. Nun, wenn wir uns heute mal so umsehen, Sigi hat auch schon ein bisschen davon gesprochen, dann sehen wir, glaube ich, viele solcher Zeichen der Zeit. Diese Pandemie ist ein deutliches Zeichen, sicher. Auch die gesellschaftlichen Entwicklungen sprechen dafür, dass es, um es mit dem Gleichnis zu sagen, bald Sommer sein wird. Wir sollen also bereit sein. Und zwar immer. Weil wir ja nicht wissen, wann Jesus wiederkommen wird. Als im Mittelalter die Pest wütete, da haben auch viele Menschen gedacht, jetzt ist bald Sommer. Jesus kommt wieder. Aber es war noch nicht Zeit. Und genauso wenig können wir heute mit irgendeiner Sicherheit sagen, ja, diese Pandemie, das ist jetzt der letzte Schritt, dann kommt Jesus wieder. Nein, wir wissen nicht, wann das sein wird. Zeit und Stunde wissen wir nicht. Sei bereit. Paulus schreibt es den Thessalonichern in 1. Thessalonicher 5, 1 bis 6. Zur Frage nach dem Zeitpunkt Und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nicht zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau. Und jetzt sagt er nicht, ihr selbst wisst ganz genau, das und das passiert und dann kommt Jesus wieder, sondern dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen, und es wird kein Entrinnen geben. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis, und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr seid ja Menschen des Lichts, und euer Leben wird vom kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Menschen des Lichts, sagt Paulus, hier sind wir. Wir sind Menschen, um es mit Paul Gerhard zu sagen, denen Gott die Fackel beigesetzt hat, damit wir erkennen können, was sein Wille ist. Das ist das Erste, vorbereitet sein. Aber dazu gehört ganz wesentlich auch ein Zweites. Advent ist immer auch, na, jetzt, eine Zeit der Selbstreflexion. Um wirklich vorbereitet zu sein dafür, Jesus zu begegnen, wenn er wiederkommt, ist es nötig, dass wir unseren eigenen Standpunkt kennen. Sigi hat es ja gesagt, es ist nicht nur die erste Predigt der Reihe der Adventslieder, sondern es ist gleichzeitig auch eine Predigt mitten in unserer Reihe zum Thema geistliches Wachstum. Wir haben in dem Buch von Marco Schmidt, was wir ja so als Grundlage ein bisschen benutzen für diese Predigtreihe geistliches Wachstum, da haben wir ein ganzes Kapitel übersprungen. Das war das Kapitel Selbstreflexion. Ich dachte mir, dass das eigentlich sehr gut für die Predigt zum ersten Advent passt, sozusagen als Motto für die gesamte Adventszeit. Nutzt diese Zeit doch einmal darüber nachzudenken, wo stehe ich? Damit wir dann auch eine Antwort finden auf die große Frage, wie soll ich dich empfangen? Um es mit einem Bild von Markus Schmidt in seinem Buch zu sagen, stell dir doch mal vor, du bist in einer fremden Stadt, irgendwo in einem Einkaufszentrum, wo du noch nie gewesen bist. Und du suchst ein bestimmtes Geschäft. Wie gut, dass es in jedem Einkaufszentrum so Tafeln gibt, auf denen man einen bestimmten Lageplan, sowas hier, sehen kann, wo die einzelnen Geschäfte drauf sind. So, jetzt stehst du also vor diesem Lageplan und willst zu einem bestimmten Geschäft. Da musst du zwei Sachen machen. Du musst erstens wissen, wo ist dieses Geschäft? Und dann, ganz, ganz wichtig, musst du zweitens wissen, und wo bin ich? Denn wenn du nicht weißt, wo du bist, hast du auch keine Möglichkeit rauszufinden, wie du da hinkommst, wo du hin willst. Und das gilt nicht nur im Einkaufszentrum. Das gilt auch im geistlichen Leben. Das Nachdenken darüber, wo stehe ich eigentlich jetzt hier, das ist sehr wichtig, damit wir ans Ziel kommen können. Paulus schreibt das zum Beispiel in 1. Korinther 11, Vers 31. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Oder in 2. Korinther 13, 5. Stellt euch selbst auf die Probe, um zu sehen, ob ihr im Glauben gefestigt seid. Prüft, ob ihr bewährt seid. Eigentlich müsst ihr doch erkennen, dass Jesus Christus in eurer Mitte ist, oder nicht? Andernfalls hättet ihr ja die Probe nicht bestanden. Prüft euch selbst. Das ist der Auftrag, den Paulus hier den Korinthern erteilt. Schau, ob Jesus in der Mitte ist. Das ist die Probe. Schau, ob Jesus in der Mitte ist. Es geht immer um Jesus. Ist er in der Mitte meines Lebens? Natürlich muss ich ihm dafür zunächst erst einmal begegnet sein. Natürlich muss ich ihn überhaupt erst einmal eingeladen haben in mein Leben. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Paul Gerhard betont das in seinem Lied. Er schreibt in der vierten Strophe: Ich lag in schweren Banden. Du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden. Du kommst und machst mich groß und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut. das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Das ist sozusagen der erste Schritt. Mach dir bewusst, was Jesus alles für dich getan hat. Stell sicher, dass du das wirklich für dich ganz persönlich angenommen hast. Um wachsen zu können, muss man geboren sein. Um geistlich wachsen zu können, muss man geistlich geboren sein. Und deswegen will ich dich einfach noch einmal ganz konkret fragen, hast du das schon erlebt, dass Jesus in dein Leben gekommen ist? Dass er deine schweren Bande gelöst hat, die Vergebung deiner Schuld geschenkt, dich zu Gottes Kind gemacht hat. Paul Gerhard sagt, du kommst und machst mich groß und hebst mich hoch zu Ehren. Gott will, dass wir seine Kinder sind. Weißt du, das ist die höchste Ehre, die es überhaupt gibt. Was Höheres gibt es nicht, als Kinder des lebendigen Gottes zu sein. Das, sagt er, ist ein großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut, sprich, was nicht weggeht. Das hört nicht plötzlich auf. Das ist für die Ewigkeit nicht vergänglich. Weißt du, das ist der erste Schritt der Selbstreflexion. Es ist sozusagen die Frage, lebe ich eigentlich geistlich? Oder im Bild gesprochen, bin ich denn überhaupt im Einkaufszentrum? Oder sitze ich noch zu Hause und schaue mir den Lageplan mit dem Handy in der Hand an? Dann muss die zweite Frage folgen. Und wo stehe ich denn jetzt? Ich glaube, dass die Adventszeit eine sehr gute Zeit ist zur Selbstreflexion, zum Nachdenken über sich selbst. Aber wie macht man das konkret? Schmidt gibt in seinem Buch ein paar sehr gute Ideen dazu, damit das wirklich praktisch werden kann. Und eins fand ich richtig eindrücklich. Er sagt, stell dir doch mal ein Segelschiff vor. Ein Segelschiff, das auch Ruder hat, mit dem du auch rudern könntest. Du bist also in diesem Schiff unterwegs. Es kommt ein Schiff geladen. Ja, passt auch. Dann ist was anderes gemeint, ich weiß. Aber Schmidt sagt, frag dich, wie sieht das bei dir jetzt gerade im Moment geistlich aus? Es gibt ja 4 Möglichkeiten. Er sagt, erste Möglichkeit wäre, ich segle. Wow, ich fahre mit geistlichem Rückenwind. Ich erlebe Gebetserhörung. Gott ist für mich eine Realität, mit dem ich in meinem Alltag lebe. Das ist Segeln, geistlich gesehen. Es kann auch sein, dass du ruderst. Ruderst heißt, ich streng mich an. Ja, mein Leben, mein geistliches Leben ist eher von Pflicht und Anstrengung geprägt als von Freude. Aber trotz allem geht's voran. Nicht so schön und so gut, wie wenn ich segeln würde, aber es geht voran, immerhin. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du dich treiben lässt. Segel ist runter, ruderst in dem Boot und du lässt dich treiben. Irgendwie, ja, ist Stillstand angesagt. Geistliche Dürre. Das sind Probleme im Leben, die dich entmutigen. Bibellesen und Gebet, die treten in den Hintergrund oder du hörst ganz damit auf. Und dann sagt er, gibt es die 4. Möglichkeit, dass du anfängst zu sinken. Er schreibt, wenn man sich lange genug treiben lässt, beginnt man über kurz oder lang zu sinken. Stillstand ist immer Rückgang, geistlich gesehen. Und deswegen ein gutes Bild, was du vielleicht einfach mal mitnehmen kannst. Wo stehst du gerade geistlich? Und wenn du diese Frage dann für dich beantwortet hast, dann geht es nicht darum, einfach zu sagen, so ist es nun mal und dann lässt du dich weiter treiben oder sinkst weiter oder ruderst weiter. Nein, das ist nicht das Ziel. Bei einer Selbstreflexion geht es nicht darum, zu wissen, wo ich stehe und dann ist das eben so. Sondern dann musst du ganz bewusst den nächsten Schritt gehen und darüber nachdenken, welche Blockaden sind es denn, die mich geistlich gerade hindern? Was bringt mich denn dazu, das Segel loszulassen und Gott machen zu lassen? Was bringt mich denn dazu, die Ruder einzuziehen und zu sagen, hör auf, das hat doch überhaupt alles gar keinen Wert. Was ist das? Es können ganz verschiedene Dinge sein. Vielleicht sind es geistliche Fragen, die geklärt werden müssen, die dich einfach hindern. Weil du sagst, ich verstehe das nicht und da komme ich nicht weiter. Vielleicht sind es geistliche Übungen oder Rituale, die du dir vorgenommen hast, aber die du nicht in deinen Alltag hineinkriegst. Sowas wie regelmäßiges Lesen in der Bibel oder Gebet, was du nur in Sondersituationen überhaupt machst, nicht Teil deines Alltags ist. Oder es sind Beziehungen, in denen ein Problem da ist. Das kann alles Grund dafür sein, geistlich nicht voranzukommen. Ich möchte euch ermutigen, nutzt doch diese Zeit des Advent zu einer Selbstreflexion. Nutzt die Zeit der vermutlich auch in diesem Jahr wieder ausfallenden Advents- und Weihnachtsfeiern, um darüber nachzudenken. Irgendwie habe ich den Eindruck, wir kriegen wieder zusätzlich Zeit geschenkt. Und wenn deine geistliche Selbstreflexion dann zeigt, dass du nicht wirklich segelst, dass du dich vielleicht abmühst oder sogar schon aufgegeben hast oder sogar dabei bist zu sinken, dann gibt es einen ganz wichtigen Schritt und eine ganz wichtige Erkenntnis. Der wichtige Schritt, das Entscheidende, was du machen musst, ist, dass du Gott bittest, dir zu zeigen, wo es klemmt, was du ändern sollst und dir zu helfen, das auch zu tun. Das ist das Erste. Du musst zu Gott gehen und es ihm sagen. Du musst noch nicht die Antwort haben, du musst noch nicht genau wissen, wo es ist, aber geh zu Gott und sag ihm, Gott, ich bin nicht zufrieden damit, wie es bei mir geistlich gerade aussieht. Ich möchte vorankommen. Wo hängt es? Und da gibt es eine entscheidende Erkenntnis dazu, und die ist nämlich, dass dieses Gebet extrem gefährlich ist. Es ist nämlich mit Sicherheit ein Gebet, das Gott erhören wird. Denn Gott hat das größte Interesse daran, dass du geistlich vorankommst. Und wenn du mit diesem Gebet zu Gott kommst, wird Gott dir zeigen, wo es klemmt. Und er wird dir helfen, das zu beseitigen. Er wird dir zeigen, was es braucht, um geistlich voranzukommen. Ich glaube, in dem Lied von Paul Gerhardt ist das der eigentliche Schwerpunkt. Mach dir bewusst, dass Gott schon längst auf deiner Seite ist. Du musst ihn überhaupt nicht davon überzeugen, dass er irgendwie, du musst ihn nicht überreden, dass er kommt und dir hilft. Er ist schon längst da. Strophe 3. Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid? Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht. Das heißt doch, als ich einfach in einem Zustand war, wo Friede und Freude nicht mehr vorhanden waren. Ja? Da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Ich glaube, das ist immer der erste Schritt zur geistlichen Erneuerung, dass wir uns bewusst machen, was Gott für uns getan hat. Da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Wenn wir erkennen, dass der lebendige Gott selbst auf unserer Seite ist, dass er uns unendlich liebt, dann können wir neue Freude, neuen Mut gewinnen, geistlich voranzugehen. Neuen Rückenwind, um es mit dem Bild zu sagen, damit wir das Segel wieder hissen können, damit wir von Gott und seiner Liebe vorangetragen werden in unserem Leben. Und dann erst kommt der dritte Gedanke, nämlich Advent ist auch die Zeit der Erwartung. In dem Lied von Paul Gerhardt ist das der eigentliche Schwerpunkt. Es geht um die Erwartung des wiederkommenden Herrn. Das sind die Strophen, die wir gleich nach der Predigt singen werden. In Strophe 6 fängt es damit an, dass Gerhard von den Nöten und Sorgen schreibt, die unseren Alltag häufig beschweren. Und dann schreibt er, seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, ist all hier. All hier heißt genau hier. Ja, genau hier. Die Hilfe steht vor der Tür. Und zwar in Gestalt einer Person. Der unsere Herzen labet, das heißt, der uns tröstet, der uns wieder Freude schenkt. Laben ist so ein altdeutsches Wort, aber das ist ungeheuer tief. Das ist all das, was mir gut tut. Der steht vor der Tür, sagt er. Und das heißt zweierlei. Das eine ist ja logisch, ne? Wenn Jesus mit seinem Trost und seiner Freude vor der Tür steht, dann mach doch auf, lass ihn doch rein. Und das Zweite, wenn das so ist, dann brauchen wir nicht zu bleiben in Not und Angst. Wir können raus, weil Jesus selbst zu uns kommt, weil er uns Freude und Trost schenken will. Ich finde diese Vorstellung, dass Jesus vor der Tür steht, die muss Paul Gerhardt aus Offenbarung 3, Vers 20 genommen haben. Das ist also dieser bekannte Vers, ja. Ich habe ihn jetzt mal in einer etwas anderen Übersetzung hier aus der NGÜ. Merkst du nicht? Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Es gibt also nur eins, was wir machen müssen. Die Tür öffnen und Jesus hereinlassen. Klar, das gilt am Anfang unseres geistlichen Lebens, wenn wir Jesus zum ersten Mal in unser Leben einlassen. Aber in Offenbarung 3, wo dieser Text steht, da geht es ja gar nicht um Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist ein Brief, in dem Jesus sich an eine Gemeinde wendet. Und dieser Gemeinde sagt er, siehe, ich stehe vor der Tür. Und das ist nicht nur so ein, siehe, ich stehe vor der Tür. Mach bloß auf, sonst passiert dir was. Das ist eigentlich das Gegenteil. Er sagt, mach auf und dann können wir Gemeinschaft miteinander haben. Zusammen am Tisch sitzen. Gemeinschaft haben. Das ist das, was Gott will. Er möchte, dass wir ehrlich über unser geistliches Leben reflektieren. Und wenn wir dann feststellen sollten, dass wir Jesus vor der Tür stehen haben. Es muss ja nicht die Tür meines Hauses sein. Es kann ja auch die Tür meines Wohnzimmers sein, in dem ich mich gerade aufhalte. Es kann ja sein, dass er in meinem Leben schon drin ist, aber es gibt Bereiche, die habe ich ihm zugemacht. Da kommt er nicht rein. Und Jesus sagt, ich stehe aber vor der Tür. Und wenn du mich da reinlässt, dann will ich dir Freude schenken. Dann mach doch auf und lass ihn rein. Gib ihm die Herrschaft über deinen Alltag. Paul Gerhardt nochmal, Strophe 7. Ihr dürft euch nicht bemühen. Ich glaube, wir würden heute sagen, ihr müsst euch nicht bemühen, ja. Noch Sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wolle ziehen mit eures Armes macht. Also du musst dich nicht anstrengen, irgendwie Jesus dazu zu kriegen, mit irgendwelchen Mitteln doch endlich zu kommen und zu helfen. Das musst du gar nicht, denn er kommt mit Willen. Das macht er doch gerne. Ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Gott kennt noch viel mehr von meiner Angst und Not, als mir vielleicht bei meiner Selbstreflexion auffallen könnte. Ihm an euch bewusst, nicht dir an dir bewusst. Jesus will alles stillen, was in deinem Leben fehlt. Und du brauchst dafür keine Anstrengung. Du musst ihn nicht überzeugen. Er kommt gerne, musst nur aufmachen. Und dann, wenn er kommt, dann wird er alle Not und Angst stillen. Und dann fährt Paul Gerhardt fort in der 8. Strophe. Auch dürft ihr nicht, und auch hier wieder, eigentlich würden wir heute sagen, auch müsst ihr nicht, braucht ihr nicht erschrecken vor eurer Sündenschuld. Nein, Jesus will sie decken mit seiner Lieb und Huld. Er kommt. Er kommt den Sündern zu Trost und wahrem Heil, schafft das bei Gottes Kindern Verbleib, ihr Erb und Teil. Also, dass wir das, was Gott uns geschenkt hat, auch wirklich mit in den Himmel nehmen dürfen. Ich finde das großartig, dass Paul Gerhardt nicht mit diesem drohenden Zeigefinger ermahnt, sich richtig vorzubereiten. Du musst aber bereit sein. Ja, gar nicht. Sondern er sagt, das ist doch toll, wenn Jesus wiederkommt, freu dich doch darauf. Er will Vorfreude wecken. Jesus die Tür öffnen, ihm die Herrschaft über unser Leben übergeben. Das ist nicht eine ganz große Anstrengung, die uns total viel kostet, sondern das ist das Beste, was passieren kann. Es gibt nichts Schöneres und Besseres, als wenn Jesus in unserem Leben wirklich wieder die Segel hisst. Das gilt meines Erachtens auch im Blick auf die Wiederkunft von Jesus. Ich weiß, ja, gerade zur Zeit ist ja unter vielen Christen wieder dieses Thema Endzeit, ganz aktuell. Endzeit. Vor allem die Pandemie, haben wir schon gesagt, hat das stark begünstigt. Aber ich habe den Eindruck, dass wir das meistens mit einer falschen Einstellung tun. Wenn wir von Endzeit reden, dann denken wir an Verfolgungen, an Kriege, an Krankheiten, an Tod. Und das ist richtig, das kommt natürlich. Aber es ist doch nicht das Eigentliche. Darauf warten wir doch nicht als Christen. Wir warten doch auf den wiederkommenden Herrn. Paulus schreibt das so. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Kommen wir nun zu der Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Das ist eine Frage, die auch viele haben. Ja, was ist mit den Menschen, die Christen waren und gestorben sind? Er sagt, es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt werden. Merkt ihr übrigens hier, Paulus hat das für möglich gehalten. Zu seiner Zeit, das ist vor 2000 Jahren ungefähr, dass Jesus wiederkommen kann. Weil er zwar die Zeichen der Zeit gesehen hat, aber nicht die Stunde wusste. Und die waren damals auch schon da. Aber das nur am Rand. Der Herr selbst, heißt es hier, wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürst und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. So wie Eva eben, ne? Posaune, toll. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Und dann finde ich ganz wichtig, diesen letzten Vers. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Tröstet euch mit dieser Gewissheit. Als Christen warten wir nicht auf die Not und das Elend der Endzeit. Wir warten auf den wiederkommenden Herrn, mit dem wir die Ewigkeit zusammen verbringen werden. Paul Gerhardt sagt das in den letzten beiden Strophen seines Liedes so. Was fragt ihr nach dem Schreien der Feind und ihrer Tück? Ja, also konzentriert euch doch nicht auf Corona oder auf irgendwelche anderen schlimmen Dinge. Der Herr wird sie zerstreuen in einem Augenblick. Wenn Jesus wiederkommt, ist das vorbei. Er kommt ein König, dem wahrlich alle Feind auf Erden viel zu wenig zum Widerstande sein. Das heißt auch, da gibt's überhaupt niemand, auf nichts auf dieser Welt, was gegen Jesus auch nur den Hauch einer Chance hätte. Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihn flucht. Mit Gnade und süßem Lichte dem, der ihn liebt und sucht. Kleine Anmerkung zu süß, gibt es in vielen alten Liedern. Das kommt uns komisch vor, so süßlich süß und so. Ne? Das heißt schlicht und einfach wertvoll. Denn zu der damaligen Zeit war es extrem teuer. Zucker oder alle süßen Sachen waren extrem teuer. Und süß ist ein Bild für total wertvoll. Aber das nur am Rande. Ach komm, o Sonne, und hol uns allzumal zum ewigen Licht und Wonne in deinen Freudensaal. Was fragt ihr nach dem Schreien der Feinde und ihrer Tück? Warum, so könnte man zum Schreiben, warum schaut ihr so sehr auf die negativen Vorzeichen, die der Wiederkunft von Jesus vorangehen? Warum beschäftigt ihr euch so sehr mit den negativen Dingen? Jesus wird die in einem Augenblick beenden. Er kommt ja als König und niemand wird ihn aufhalten können. Selbst wenn alle Feinde Gottes auf der ganzen Welt sich zusammentun, sie können ihn nicht aufhalten. Ich halte das für ungeheuer wichtigen Gedanken. Lass uns nicht auf Corona schauen. Lass uns nicht auf die gesellschaftlichen Schwierigkeiten schauen, die uns Christen problematisch sind, die vielleicht in der Zukunft noch problematischer werden können und werden vielleicht sogar. Lass uns auf den schauen, der in einem einzigen Augenblick all das beenden und sein Reich aufrichten wird. Denn das ist die Zukunft. Das ist das, was wirklich zählt. Jesus kommt, das stimmt, zum Weltgerichte. Aber wer zu ihm gehört, wer ihn liebt und sucht, für den steht nicht das Gericht an, sondern die unbegrenzte ewige Freude in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und das ist Advent. Advent ist die Zeit der Erwartung. Das war der dritte Gedanke, den ich uns weitergeben wollen. Wenn wir das richtig begreifen, wenn wir wirklich voller Vorfreude auf Jesus warten, ist alles andere eigentlich logisch, dann werden wir immer wieder darüber nachdenken, was Jesus für uns heute bedeutet und ob wir wirklich mit ihm unterwegs sind. Wir werden uns selbst prüfen und reflektieren, damit wir geistlich vorankommen und Jesus immer ähnlicher werden. Und dazu ist Advent gut, Advent als eine Zeit der Selbstreflexion. Wir werden Menschen des Lichts werden, die sich vorbereiten darauf, Jesus, dem eigentlichen Licht der Welt, zu begegnen. Denn Advent, das ist die Zeit der Vorbereitung. Ich wünsche euch für diese Adventszeit, dass es eine Zeit wird, in der Jesus euch immer größer und wichtiger wird. Eine Zeit, in der ihr euch bewusst darauf vorbereitet, ihm zu begegnen. Eine Zeit, in der ihr über euch selber nachdenkt und Jesus die Tür öffnet, damit er euch verändern kann. Und eine Zeit, die geprägt ist von dieser großen Vorfreude darauf, dass Jesus wiederkommen wird und dass wir dann für immer bei ihm sein dürfen. Amen.